DW Menschen und Märkte.
Freispruch gegen Rekordsumme. Der Korruptionsprozess gegen Formel-1-Guru Bernie Ecclestone wird eingestellt. Einbruch oder Delle? Wie hart treffen die Sanktionen gegen Russland die deutsche Wirtschaft? Und Imageverlust für McDonald's. Bei Filialen in China mehren sich die Unregelmäßigkeiten. Das sind die Themen im Wirtschaftsmagazin der DW. Ich bin Nicolas Martin und sage Hallo und herzlich willkommen. Wer bezahlt für seine Unschuld 100 Millionen Euro? Eine Frage, die einem durch den Kopf schießt, schaut man auf den Ausgang des Ecclestone-Prozess in München. Dort hätte der Formel-1-Guru alles verlieren können. Doch nun wird der Prozess gegen Bernie Ecclestone mit der Zahlung von 100 Millionen Euro binnen einer Woche eingestellt. Damit kann er weiter Chef der Formel 1 bleiben. Die hat er zu einem Milliardenunternehmen aufgebaut und ist bis heute der unangefochtene Herrscher des Geschäfts mit den Rennwagen. Yvonne Unger über das schnelle Ende des Ecclestone-Prozesses.
Bernie Ecclestone verlässt das Landgericht München als freier Mann. Die Kammer hat das Strafverfahren gegen ihn eingestellt, sagt Gerichtssprecherin Andrea Tietz.
Es hat zur Begründung ausgeführt, dass nach jetzigem Stand der Beweisaufnahme eine Verurteilung entsprechend dem Anklagevorwurf nicht überwiegend wahrscheinlich wäre.
Die Kammer kam zu der Einschätzung, dass nach dem aktuellen Stand des Verfahrens Ecclestone den früheren Bayern-LB-Vorstand Gerhard Gribkowski eher nicht bestochen hat. Denn Ecclestone habe nicht gewusst, dass Gribkowski ein Amtsträger war. Damit fällt der wichtigste Anklagepunkt der Staatsanwaltschaft weg. Das war der Behörde auch bewusst und ein Grund für die Gespräche mit der Verteidigung über eine Einstellung. Zwei weitere Anklagepunkte hätten wohl auch nicht viel Bestand.
Soweit dann noch der Tatbestand der Schwächung im geschäftlichen Verkehr im Raum steht, hat das Gericht dargestellt, dass es dafür eines Wettbewerbsverhältnisses bedurft hätte. Das heißt also, dass es weitere Käufer gegeben hätte haben müssen und dass diese anderen potenziellen Käufer benachteiligt worden wären im Wettbewerb. Dafür hat das Gericht nach jetzigem Stand keine Anhaltspunkte gesehen.
Und auch für die Anstiftung zur Untreue gibt es bislang keine Beweise. Ecclestone hatte eine Provision dafür bekommen, dass er der Bayern LB einen Käufer für deren Formel-1-Anteile vermittelt hat. Und er hatte die persönliche Haftung für die Transaktion übernommen. Daher kann das Gericht nicht ausschließen, dass Ecclestone möglicherweise tatsächlich Anspruch auf diese Provision hatte. 100 Millionen US-Dollar als Auflage für die Einstellung des Verfahrens klingen viel. Die hohe Summe kommt zustande, weil Bernie Ecclestone ein reicher Mann ist. Das Gericht betonte, dass sich diese Summe aus seinen Vermögens- und Einkommensverhältnissen ergibt. Um diese offenzulegen, übergab Ecclestone dem Gericht heute seine Steuererklärung. Staatsanwaltschaft und Verteidigung betonten, dass das Gesetz die Einstellung eines Verfahrens gegen Auflagen vorsieht, und zwar in § 153a der Strafprozessordnung. Wenn ein derartiges Vorgehen gesellschaftlich nicht erwünscht sei, dann müsse der Gesetzgeber die Vorschrift ändern. Ecclestones Verteidiger Sven Thomas ist mit dem Verfahrensverlauf und der Entscheidung des Gerichts zufrieden.
Ich finde es sehr gut, dass eine Kammer eine klare Auffassung dann auch nach außen vertritt und damit all jene widerlegt, die hier Thesen in den Raum gestellt haben von Freikauf.
Ein sogenannter Deal kommt bei einer Verurteilung nach einem Geständnis in Betracht. Hier aber wurde das Verfahren eingestellt mit der Unschuldsvermutung des Angeklagten. Es sieht so aus, als hätte es nicht ausreichend Beweise für eine Verurteilung gegeben. Dieser Ansicht ist auch Ecclestones Verteidiger Sven Thomas.
Wenn man das so hört, dann fragt man sich als Verteidiger fast, warum hast du jetzt nicht weitergemacht, nicht? Und dann in einigen Monaten Freispruch entgegengenommen. Aber das Entscheidende ist halt, dass ein Verbleib hier im Gerichtssaal für ihn damit verbunden ist, dass er praktisch nicht vernünftig in der Formel 1 arbeiten kann. Und dass die hohe Auflage natürlich auch erfolgt ist oder gezahlt wurde oder gezahlt wird vor dem Hintergrund, dass er jetzt den Freiraum erhält, um in Ruhe sich der Formel 1 in den nächsten Monaten zuwenden zu können. Das war der entscheidende Punkt.
Bernie Ecclestone ist erleichtert. Die Reisen zum Gericht in München fallen für ihn nun weg. An allen 20 Prozesstagen war er anwesend, obwohl es ihm gesundheitlich zum Teil gar nicht gut ging. Anmerken ließ er sich nichts. Das rechnet ihm das Gericht hoch an, die Staatsanwaltschaft ebenso. Von der Behörde heißt es, Ecclestone habe an der Aufklärung des Falles mitgewirkt. Ohne seine Hilfe habe die Staatsanwaltschaft nicht ermitteln können, wie und wo Geld geflossen sei.
Yvonne Unger berichtete. Im Konflikt mit Russland hat die Europäische Union in der vergangenen Woche weitreichende Sanktionen in die Wege geleitet. Neben der Rüstungsindustrie trifft es vor allem den deutschen Maschinenbau, der viele Anlagen nicht mehr nach Russland liefern darf. Doch die Liste der betroffenen Branchen wird immer länger. Dazu gehören auch die Automobilindustrie und die Hersteller von Sportartikeln. Doch drücken die Sanktionen wirklich auf die Geschäfte deutscher Unternehmen oder wird nur laut gejammert? Samir Ibrahim.
Es trifft vor allem die kleinen Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern, vor allem im Osten Deutschlands, wo die Firmen traditionell gute Geschäftsbeziehungen nach Russland haben. Aber auch die großen sind betroffen. Siemens zum Beispiel wird künftig erst einmal darauf verzichten müssen, Anlagen zur Ölförderung zu liefern. Die meisten Exportunternehmen werden die Sanktionen spüren, sagt Ralf Geruschkart, Chefvolkswirt der Industrie- und Handelskammer Frankfurt.
Also es sind die typischen Exporteure, größere Industrieunternehmen aus dem verarbeiteten Bereich, die dort unterwegs sind, aber natürlich auch andere Dienstleister aus dem Finanzsektor beispielsweise. Insgesamt schätzt man, dass rund 300.000 Arbeitsplätze in Deutschland vom Russlandgeschäft abhängen. Ein Exportvolumen von 36 Milliarden Euro pro Jahr, das ist schon eine Hausnummer. Und da spürt man jetzt schon im Exportvolumen deutliches Zurückgehen.
Vor allem Maschinenbauer sind betroffen. MAN etwa. Der LKW- und Maschinenhersteller wird nach eigenen Angaben die Sanktionen gegen Russland spüren, unterstützt sie aber. Andere leiden, obwohl das Russlandgeschäft nur einen kleinen Teil ihrer Umsätze ausmacht. Ein Beispiel dafür ist der Maschinenbauer DMG Morisaiki, vielen noch bekannt unter dem Namen Gildemeister. Der Konzern hat erst jüngst Zahlen vorgelegt, die überzeugend waren, doch der Kurs fiel um mehr als 8%. Aus Furcht vor den Folgen der Sanktionen. Dabei macht das Russlandgeschäft bei Morisaiki gerade einmal rund 100 Millionen Euro aus. Verglichen mit dem Gesamtumsatz von 2,2 Milliarden Euro also zu verschmerzen. Doch Firmenchef Rüdiger Kapitza fordert Lösungen am Verhandlungstisch. Er fürchtet vor allem die Unsicherheit der Geschäftspartner, die sich schnell nach neuen Lieferanten umsehen und diese auch finden könnten. Unterstützung bekommt er vom Chefvolkswirt der ING-Bankengruppe Carsten Bjeski.
Was viel mehr wiegt für die deutsche Konjunktur, ist dieser Vertrauenseffekt. Und das, was wir im Augenblick haben, damit kommt die Unsicherheit zurück an die Märkte, die Unsicherheit auch für Unternehmen. Und damit, denke ich, haben wir in Deutschland Probleme, dass die Investitionen wahrscheinlich doch nicht so anziehen, wie wir uns das erhofft haben.
Russland will nun zurückschlagen. Polen etwa darf keine Äpfel sowie Gemüse oder Milchprodukte mehr liefern. Was sich in deutschen Ohren wie ein schlechter Witz anhört, hat für Polen ernste Konsequenzen. Das Land ist auf diese Exporte angewiesen. Auch Deutschland kann getroffen werden, sagt Stefan Bielmeier, Volkswirt der DZ-Bank. Hält die Konsequenzen hierzulande aber für überschaubar.
Wir hängen sehr stark am russischen Erdgas, auch am russischen Öl. Man kann das natürlich ausgleichen. Aufgrund des milden Winters sind unsere Gasreserven aber gut gefüllt. 20% des Jahresverbrauchs sind in den Speichern. Also man hätte auch hier einen gewissen Puffer. Und wie gesagt, Russland würde auch einen sehr starken Einnahmeausfall erleiden, sodass man das auch nicht auf Dauer durchhalten kann.
Die Frage ist nun, wie lange beide Seiten die Sanktionsspirale immer weiter nach oben treiben wollen. Die Wirtschaft beider Seiten würde in jedem Fall verlieren. Die jüngste Nachricht kommt nun aus Moskau. Russland will angeblich noch einmal nachlegen, es werde darüber nachgedacht, die Überflugrechte europäischer Airlines zu beschränken. Für Lufthansa und Air Berlin wäre das ein schwerer Schlag. Die Flugrouten würden sich verlängern, die Kosten für das teure Kerosin explodieren. Für die russische Airline Aeroflot wäre der Schritt übrigens auch ein Schlag. Sie müsste künftig auf die Abgaben für die Überflugrechte verzichten.
Samir Ibrahim. Und wir blicken in die USA. Dort findet in Washington aktuell der US-Afrika-Gipfel statt. Nachdem die Volksrepublik China schon seit Jahren gute Geschäfte auf dem afrikanischen Kontinent macht, wollen die USA nun auch vom Wirtschaftswachstum Afrikas profitieren. Dafür haben sie eine Mammutveranstaltung auf die Beine gestellt. Susanne Heberer über große Erwartungen und den Ausnahmezustand in Washington.
An Straßensperren und Polizeieskorten sind die Bewohner der Hauptstadt gewöhnt. Staatsbesuche und Konferenzen sind hier an der Tagesordnung. Aber dieser Afrika-Gipfel stellt Washington vor besondere Herausforderungen. Zentrale Verkehrswege in der Innenstadt sind nicht befahrbar. Busse werden umgeleitet, U-Bahn-Haltestellen geschlossen. Der Aufwand gilt einem Gipfeltreffen, das es in dieser Dimension noch nicht gegeben hat. Noch nie hat die US-Hauptstadt so viele Staats- und Regierungschefs aus Afrika auf einmal willkommen geheißen. Außenminister John Kerry stimmte die Gäste gleich auf große Erwartungen ein.
Africa can be the marketplace of the future.
Afrika kann der Marktplatz der Zukunft sein. Afrika hat die Ressourcen, hat die Talente, hat das Know-how. Die Frage ist nur, gibt es den politischen Willen, das gemeinsame Ziel, diesen Herausforderungen zu begegnen? Sind auch wir bereit, diesen Weg gemeinsam zu gehen? Investieren in die nächste Generation, so lautet das Motto des Mammutgipfels. Der Schwerpunkt liegt auf Handel und Investitionen. Afrika weist eine Reihe von Ländern mit boomender Wirtschaft auf und jeder Industriestaat will ein Stück vom Kuchen haben. China ist derzeit der größte Handelspartner des Kontinents, aber auch die Europäer haben die Chancen dort entdeckt. Dabei sehen natürlich auch amerikanische Geschäftsleute, dass es sich bei den 1,1 Milliarden Afrikanern um bisher unterversorgte potenzielle Kunden handelt. Am Rande des Afrika-Gipfels wollen US-Firmen neue Wirtschaftsprojekte im Wert von rund einer Milliarde Dollar vorstellen. Tatsache ist, dass amerikanische Geschäftsleute zunehmend in Afrika investieren, auch im Tourismus. Und afrikanische Institutionen versuchen zunehmend, die Probleme des Kontinents zu lösen. Dazu gehört nichts weniger als der Kampf gegen Korruption, Kriminalität, Armut und Krankheit. Die neuerliche Ausbreitung des Ebola-Virus in Westafrika hat die Staatschefs von Liberia und Sierra Leone bereits davon abgehalten, nach Washington zu kommen. Gar nicht erst eingeladen wurden die Präsidenten von Simbabwe, Eritrea, Sudan und der Zentralafrikanischen Republik wegen ihrer allzu totalitären Staatsführung. Aber die Zeiten, als Afrika nur für Krieg, Elend und Krankheit gestanden hat, seien längst überholt, versichert US-Sicherheitsberaterin Susan Rice ihren Landsleuten. Wenn auch islamistische Terrorgruppen wie Boko Haram oder Al-Shabaab den Afrikanern schwer zu schaffen machen. Frieden und regionale Stabilität steht denn auch am dritten und letzten Tag des Gipfels auf dem Programm. Ein Thema, das sowohl den möglichen Investoren als auch den Afrikanern selbst unter den Nägeln brennt. Aber auch wenn die USA über einen Präsidenten mit afrikanischen Wurzeln verfügen, warnen Kritiker vor überzogenen Erwartungen an die Konferenz. Charles Dokubo vom Institut für internationale Studien in Nigeria setzt lieber auf die Selbstheilungskräfte des Kontinents. Afrika sollte weniger erwarten von dem amerikanischen Präsidenten. Die Verbindung ist längst nicht mehr so stark, wie sie sein sollte. Lasst uns unser eigenes Ding machen. Wenn es dabei irgendeine Hilfe gibt, dann okay. Aber wir müssen unser Haus in Ordnung bringen. Obama hat immer mehr für uns gebetet, als etwas für uns getan.
Susanne Heberer. Und nach US-Medienberichten will Barack Obama am Abend bekannt geben, dass US-Unternehmen insgesamt 14 Milliarden Dollar in Afrika investieren möchten. Beim US-Afrika-Gipfel in Washington passiert also doch mehr als nur einvernehmliche Gebete. Und wir blicken nach China. Genauer gesagt blicken wir auf die mittlerweile zahlreichen McDonald's-Filialen in der Volksrepublik. Jahrelang konnte der Fastfood-Konzern seinen Umsatz mit Hamburgern im Reich der Mitte steigern. Nun droht dem Konzern ein Imageverlust. Denn vor kurzem sorgte ein Gammelfleischskandal für Aufregung. Zulieferer von McDonald's hatten altes Fleisch umetikettiert und als frisch verkauft. Daraufhin stoppte die Fastfood-Kette den Verkauf von Fleisch. Bei McDonald's gab es nur noch vegetarische Burger. Doch nun hat sich das Ganze gedreht. In vielen Filialen gibt es wieder Hamburger mit Fleisch, dafür aber ohne Gemüse. Denn auch das ist in den Verdacht geraten, nicht den Standards zu entsprechen. Steffen Wurzel über verärgerte McDonald's-Kunden und einen Hamburgerumsatz in Gefahr.
Eine McDonald's-Filiale in Shanghai. Wer hier einen Burger inklusive Gemüse drauf bestellt, bekommt einen Lacher. Gemüse haben wir gerade nicht, schmunzelt der Verkäufer hinter der Kasse. Zurzeit gäbe es nur die reinen Burger mit Fisch, Hühnchen oder Rindfleisch. Als Entschädigung bekommen Sie einen Coupon und dafür kriegen Sie dann Pommes oder Kroketten, sagt er noch. Kein Gemüse bei McDonald's, das wirkt auf viele chinesischen Kunden geradezu bizarr. Denn bis vor kurzem wurde in vielen Geschäften des Fastfood-Konzerns als Folge eines Gammelfleischskandals ausschließlich Vegetarisches verkauft. Jetzt also genau andersherum. Fleisch ja, Gemüse nein. Wer soll da noch durchblicken? Wir Verbraucher können doch kaum was ausrichten, sagt diese Frau, die gerade aus der gemüsefreien McDonald's-Filiale rauskommt. Die Regierung sollte sich besser um die Qualitätsstandards kümmern. Jahrelang haben US-Konzerne wie Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut und McDonald's in China ihre Gewinne gesteigert und Milliarden verdient. Vor kurzem dann der Rückschlag. Ein Shanghaier Fernsehsender deckte einen riesigen Gammelfleischskandal auf. McDonald's McDonald's musste hektisch seinen gesamten Einkauf umstellen. Rund 500 der etwa 2000 McDonald's-Läden in China standen auf der Kundenliste des dubiosen Gammelfleischzulieferers. In vielen Filialen wurde ein Fleischverkaufsverbot verhängt. Und jetzt ist eben plötzlich auch das Gemüse des Lebensmittelgroßhändlers verdächtig. Die Kundschaft not amused. Ein Zitat aus dem chinesischen Online-Netzwerk Weibo.
Ihr verkauft kein Gemüse mehr? Okay, kein Problem, dass ihr die Gemüseröllchen aus dem Sortiment genommen habt. Aber warum habt ihr uns nicht gewarnt, dass ihr auch die Burger ohne Gemüse drauf verkauft? Wenn das so weitergeht, kaufe ich nicht mehr bei euch ein.
Der amerikanische McDonald's-Mutterkonzern gibt inzwischen zu, dass der Lebensmittelskandal in China das Geschäft in der Region Asien beeinflusse. Die Erlöse gingen deutlich zurück. Die Prognose fürs laufende Jahr sei gefährdet, heißt es in einer Mitteilung. Viele Beobachter fragen sich inzwischen allerdings, warum größere Skandale fast immer nur bei ausländischen Ketten auffliegen. In vielen kleineren chinesischen Restaurants gehe es schließlich mindestens genauso schlimm zu. Ich habe mich an die Qualität gewöhnt, so dieser Kunde. Das, was wir auswärts essen, kann eh nicht garantiert werden, also besser gar nicht erst hinschauen. Einfach essen.
Steffen Wurzel berichtete aus Shanghai. Und mit diesem Beitrag endet auch das Wirtschaftsmagazin für heute. Wir sind morgen wieder mit den neuesten Geschichten aus der internationalen Wirtschaft für Sie da. Die Technik hatte Erhard Bürger. Ich bin Nicolas Martin und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.